¿Cómo es?
Claro. Ahora nosotras, mujeres a micrófono.
No, pero ¿cómo va a ser? Ahora nosotras.
Que suena coro.
Ahora nosotras, mujeres al micrófono.
Frauen am Mikrofon.
Stimmen von Frauen.
Gegen Gewalt, Sexismus, Rassismus, Kapitalismus, Ausgrenzung. Für Freiheit und Sozialismus.
Internationaler Frauensendeplatz.
Auf Radio Flora.
Hallo und guten Tag. Willkommen zu unserer heutigen Sendung, wie immer am vierten Donnerstag im Monat auf www.radioflora.de. Heute im Studio sind Esmeralda,
Bärbel,
Brunhild,
Fachunde.
Ja, leider ist unsere gute Mina krank. Wir wünschen ihr gute Besserung. Ich weiß, du hörst zu, Mina. Und es geht los mit einem Beitrag von Brunhild.
Am Samstag, dem 10. Juni 2017, veranstalteten das Referat für Frauen und Gleichstellung der Landeshauptstadt Hannover, das Team Gleichstellung der Region Hannover und die Stiftung Leben und Umwelt Heinrich-Böll-Stiftung Niedersachsen das erste feministische Barcamp im Kulturzentrum Pavillon in Hannover. Stellt sich doch als erstes die Frage, was ist überhaupt ein Barcamp? Bei Wikipedia findet sich als Antwort: Es handelt sich um eine Unkonferenz, ein Ad-hoc-Nicht-Konferenztreffen, eine offene Tagung mit offenen Workshops, deren Inhalte und Ablauf von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu Beginn der Tagung selbst entwickelt und im weiteren Verlauf gestaltet werden. Das erste Barcamp fand in Kalifornien statt, tatsächlich bei einem Camping. Nur so ganz unvorbereitet war das Barcamp im Pavillon nicht, aber es gab durchaus viele Gestaltungsfreiräume. Dieses Barcamp diente dem inhaltlichen Austausch und der Diskussion zu feministischen Themen, vor allem auch aus intersektionaler Perspektive. Ich nenne ein paar Punkte, die dort Thema waren: Schlankheitsterror, neue körperliche Vielfalt auf den Laufstegen, Quo Vadis Schönheitsideal, Queer Space, Safe Space, die Vulva, unser unbekanntes Wesen, unsagbare Dinge, Sex, Lügen und Revolution, Lesung eines Auszugs aus Laurie Pennys Werk mit Diskussion und wie politisch ist eigentlich Traumaarbeit. Es gab noch das Female Shift, Chancencheck mit Frauenverbänden und gemeinsam stark feministischer Dialog zwischen den Generationen und den Geschlechtern. Und wie finden wir zu einer guten Konfliktkultur? Ich selbst habe an zwei Sessions teilgenommen. Weißer Feminismus aus muslimischer Perspektive und dem Dialog zwischen Generationen und Geschlechtern. Leider hat es mit meiner Audioaufnahme nicht geklappt. Deshalb gibt es jetzt nur ein paar wenige Stichpunkte. Die Darstellung von Frenzy zu Feminismus aus muslimischer Perspektive, an der ich teilgenommen habe, fand ich sehr spannend. Wir sollten die Referentin mal zu unserer Sendung einladen. Ich finde, es lohnt sich. Der andere Workshop oder Session oder wie auch immer hieß Dialog zwischen Generationen und Geschlechtern und war für mich zum Teil etwas irritierend. Klar war, dass selbstverständlich wir alten Feministinnen weder damals noch heute eine komplett deckungsgleiche Vorstellung hatten bzw. haben. Für mich persönlich war aber auch damals wie heute klar, Feministen gibt es für mich nicht. Befreiung ist Selbstbefreiung, sonst ist sie keine. Ich kann mit Männern zusammenarbeiten, sie können mir in vielen Positionen näher sein als viele Frauen, aber patriarchale Herrschaft ist Herrschaft über Frauen und von diesen müssen wir uns eben selbst befreien. Inzwischen hat es zwei neue Ankündigungen gegeben zum Thema feministisches Barcamp. Wer braucht Feminismus? Und es handelt sich um das nächste vegane feministische Frühstück, wiederum im Kulturzentrum Pavillon. Es geht um 11 Uhr los ist am kommenden Sonntag, dem 25.06. und geplant ist das Frühstück bis 14 Uhr. Es kostet allerdings ein bisschen, nämlich einen Teilnahmebetrag von 5 Euro. Inhaltliches Thema ist die Situation von Frauen in Indien. Es sind noch ein paar Plätze frei. Im Anschluss an das Frühstück gibt es eine Fotoaktion. Ihr wollt, wer braucht Feminismus unterstützen und ein Vorbild sein? Dann kommt ab 14 Uhr in das Kulturzentrum Pavillon. Wir machen dort Wir brauchen Feminismus-Fotos mit euren persönlichen Pro-Feminismus-Argumenten. Die Aktion dauert nicht länger als eine Stunde, ist also von 14 bis 15 Uhr geplant und die Veranstalterinnen freuen sich auf euch. Anmeldung unter wer braucht Feminismus in einem Wort .de/aktuelles/termine. Also gerne die Anmeldung. Und das war's vorläufig zum feministischen Barcamp.
Die Sängerin heißt Qamar Muluk Waziri. Sie war die erste Sängerin von Radio. Sie lernte traditionelle Musik mit bekannten Musikern im Iran. Ihres ersten Konzert im Jahr 1924 hatte sie ohne Schleier durchgeführt. Sie sang das Lied von Marsch der Republik. Sie war nicht politisch, aber war intelligent.
Wir hatten heute im Programm Berichte aus Lateinamerika. Da habe ich aus dem Nachrichtenpool für Lateinamerika oder aus Lateinamerika, aus der digitalen Zeitschrift Punal von MPLA, etwas vorbereitet. Erst einmal ein Bericht über die Einladung des mexikanischen Bündnisses gegen den Freihandel. Dort kamen vom 25. bis 27. Mai 2017 zahlreiche Aktivistinnen und Interessierte in Mexiko-Stadt zusammen. Vertreten waren Gewerkschaften, soziale Bewegungen, Parteien, regierungsunabhängige Organisationen aus Mexiko, den USA und Kanada. Sie entwickelten eine gemeinsame Position und einen Aktionsplan für die ab August angekündigte Neuverhandlung des seit 1994 geltenden nordamerikanischen Freihandelsabkommen in Englisch NAFTA zwischen Kanada, den USA und Mexiko. Außerdem beschlossen die Akteure eine längerfristige transnationale Zusammenarbeit, um den Widerstand gegen das neoliberale Wirtschaftsmodell im Allgemeinen zu bündeln. NAFTA ist eine humanitäre Katastrophe für Mexiko. In ihrer Analyse der bisherigen Folgen NAFTAs waren sich die Kongressteilnehmenden einig. Keines aus der Politik und Wirtschaft erfolgten Versprechen ist Realität geworden. Statt einer Erhöhung des allgemeinen Lebensstandards und Wohlstands sowie sinkenden Arbeitslosenzahlen wurde eine Stagnation für weite Teile der kanadischen und amerikanischen Bevölkerung festgestellt. Für spezifische Branchen in beiden Ländern seien die bisherigen Folgen NAFTAs verheerend gewesen. Im Fall Mexikos lasse sich sogar eine kontinuierliche Verschlechterung der Lebensverhältnisse seit dem Inkrafttreten beobachten. Für Mexiko ist das Abkommen eine wirtschaftliche, soziale und humanitäre Katastrophe, so ein mexikanischer Gewerkschafter. Durch NAFTA ermöglichte Klagen von Privatunternehmen haben zur Lockerung von Arbeits- und Umweltrecht geführt. Des Weiteren hat die Möglichkeit, Staaten zur Zahlung von Schadensersatz bei Investitionsausfall zu verklagen, zur Zahlung von hunderten Millionen Dollar durch die NAFTA-Staaten an Privatunternehmen geführt. Hierbei berufen sich die Unternehmen auf die vertraglich festgehaltene Investorenschutzklausel. Vor allem indigener Grundbesitz ist durch die Landnahme von Bergbau- und Ölunternehmen und die dadurch verursachte Umweltverschmutzung bedroht. Hiervon berichteten insbesondere die kanadischen Delegierten. Kanada ist seit dem Inkrafttreten NAFTAs wieder zu einem Exporteur von Rohstoffen geworden und sieht sich mit enormen Umweltproblemen konfrontiert. Als wichtigste Aufgabe nannten die US-amerikanischen und kanadischen Anwesenden den Kampf gegen die verschärfte rassistische und xenophobe Stimmung in ihren Ländern. Neokoloniales Ausbeutungsverhältnis. So hat die NAFTA zusammen mit einer seit den 1980er Jahren forcierten neoliberalen Politik zu einer Erosion der mexikanischen Wirtschaft geführt. Die nationale Landwirtschaft und Industrie sind unter anderem durch ausländische Unternehmen und Aufkauf de facto nicht mehr existent. Mit der Abschlussdeklaration ist das politische Programm für eine weitreichende und langfristige transnationale Zusammenarbeit geschaffen. In Bezug auf die Neuverhandlungen NAFTAs wird unter anderem totale Transparenz durch permanente Medienpräsenz gefordert. Des Weiteren wird die Beteiligung von Akteurinnen der Zivilgesellschaft gefordert, welche den bisherigen Verhandlungen nicht anwesend waren. Als konkrete Verhandlungspunkte wurde unter anderem die Forderung nach der Angleichung der Mindestlöhne im NAFTA-Raum auf mindestens 15 US-Dollar, ein umfassender Schutz von Luft, Wasser und Boden sowie das Recht auf Selbstbestimmung und räumliche Integrität der indigenen Völker festgehalten. Das Recht auf würdige Migration und Nicht-Migration war den Teilnehmenden von zentraler Bedeutung. So, hallo, jetzt geht's weiter in unserem Bericht über Lateinamerika, und zwar geht's in die Dominikanische Republik. Dort hat man leider wieder auch eine schlechte Nachricht zu melden, und zwar den Sieg der Doppelmoral. Die Abtreibung bleibt nämlich absolut verboten. Der Senat der Dominikanischen Republik hat sich am 31. Mai gegen die Entkriminalisierung der Abtreibung in dem Karibikstaat entschieden. Die Abstimmung war Teil einer Reform des dominikanischen Strafrechts. Das Strafrecht des Landes sieht bis zu 3 Jahren Gefängnisstrafe für Frauen vor, die sich einer Abtreibung unterziehen. Zudem ordnet das Gesetz eine Gefängnisstrafe von bis zu 10 Jahren für Ärzte und anderes Gesundheitspersonal an, das eine Abtreibung durchführt. Ihre Kleidung ist sauber. Ihre Hände sind es nicht. Und damit sind die Bischöfe der Dominikanischen Republik gemeint. Die Nichtregierungsorganisation Amnesty International und Oxfam kritisierten die Entscheidung des Dominikanischen Senats. Das absolute Abtreibungsverbot führt dazu, dass Frauen sich Verzweiflungstaten und unsicheren Handlungen unterziehen, die ihr Leben und ihre körperliche und seelische Gesundheit gefährden, so in einer Stellungnahme der NGOs. Diese beschämende Entscheidung gegen die Entkriminalisierung der Abtreibung bedeutet nichts anderes, als die Gesundheit und das Leben von Millionen von Frauen und Mädchen in Gefahr zu bringen. Anstatt politische Spiele mit dem Leben von Frauen zu spielen, sollten die Befugten ihre Zeit und Energie darauf konzentrieren, die Menschenrechte der Frauen zu schützen, mahnte die Leiterin des Amerika-Programms von Amnesty International, Erika Guevara Rosas. Die Organisation betonten, dass die Dominikanische Republik eine der höchsten Muttersterblichkeitsraten der Region aufweist. Laut Daten des Ministeriums für Wirtschaft, Planung und Entwicklung handelt es sich um 106 Tote je 100.000 Neugeborene. Die ärmsten Frauen seien dabei den größten Risiken ausgesetzt, warnten die NGOs. Absolutes Abtreibungsverbot in 4 Ländern Lateinamerikas. Zusammen mit Chile, El Salvador und Nicaragua ist die Dominikanische Republik eines der 4 Länder Lateinamerikas, die keinerlei legale Abtreibung erlauben. In El Salvador können Frauen sogar bestraft werden, wenn sie den Fötus unabsichtlich verlieren. Außerhalb Lateinamerikas ist Abtreibung nur in Malta und im Vatikanstaat verboten. In Lateinamerika ist die bedingungslose Durchführung einer Abtreibung in Uruguay und in Kuba erlaubt. Dieses habe ich zusätzlich dem Punal noch gemeldet, das hatten sie nämlich vergessen oder nicht gewusst. Und sie haben das auch korrigiert in der Online-Ausgabe, aber nicht in der Print-Ausgabe. In Kuba ist es seit 1965 erlaubt, einen Schwangerschaftsabbruch in den ersten 12 Wochen auf Antrag der Frau durchzuführen. Legal ist die Abtreibung im sozialistischen Kuba, weil die Gesundheitsversorgung dort generell weit über dem regionalen Standard liegt. In Brasilien ist die Abtreibung erlaubt, wenn das Leben der Frau in Gefahr, der Fötus nicht überlebensfähig oder die Schwangerschaft Folge einer Vergewaltigung ist. Dem brasilianischen obersten Gerichtshof liegt derzeit eine Klage vor, in der die Legalisierung der Abtreibung bis zur 12. Schwangerschaftswoche gefordert wird. 3 Ministerinnen des Gerichtshofes, Luis Alberto Barroso, Edson Fachin und Rosa Weber, zeigten sich bereits positiv gegenüber der Auffassung, das Verbot der Abtreibung in den ersten 12 Schwangerschaftswochen sei mit den fundamentalen Rechten von Frauen unvereinbar. Wann über die Klage entschieden wird, ist noch unklar.
Das, was ich da eben gehört habe, was Esmeralda vorgelesen hat, erinnerte mich doch sehr an unsere Diskussionen in der damals neuen, jetzt alten Frauenbewegung, wo wir gesagt haben, mein Bauch gehört mir und dafür gekämpft haben, auf die Straße gegangen sind, Aktionen gemacht haben und so weiter. Der Anfang damals war ein Sternaufmacher, wo bekannte Frauen abgedruckt mit Namen und Gesicht erklärt hatten, wir haben abgetrieben. Und das alles hat uns damals auch sehr bewegt im Rahmen von dem, was in der Weimarer Republik und vorher war, wo vor allen Dingen arme Frauen unter ganz, ganz miesen Bedingungen abgetrieben haben, heimlich mit Nadel und ich weiß nicht was allem. Und das Thema scheint weltweit noch nicht zu Ende zu sein. Und ich denke, wir müssen uns solidarisch fühlen zu den Frauen, die davon immer noch abhängig sind.
Abtreibung im Iran ist auch verboten, aber nicht absolut verboten. Wenn das Leben von Mutter oder das Kind in Gefahr ist, sie können abtreiben. Sonst darf nicht und gibt es auch Strafe für Personen und auch Ärzte und Personen, die im Gesundheit beschäftigt sind. Aber ich denke, dass das Verbot hat nie zu tun, weil es wird immer gemacht. Es gibt vor arme Leute im Keller, im ganz ungünstige Plätze oder ganz einfache Leute, die solche Sachen machen. Und dann geht auch beim Sterblichkeit von Mutter. Und die Leute, die Geld haben, sie können auch in private Kliniken abtreiben, aber das muss geheim gemacht werden.
Apropos private Kliniken, also es ist ja auch so, dass jetzt im letzten Jahr zum Beispiel einige Berichte es gab, dass auch in Niedersachsen es wieder erschwert wird, dass Frauen abtreiben können. Unter anderem gab es ja diesen Arzt im Wendland, der, oder im Emsland, glaube ich, war es eher, der gesagt hat, nee, bei ihm an der Klinik, also er und sein Team machen sowas nicht, aus christlicher Überzeugung. Der ist ja dann damit nicht durchgekommen. Und das andere, was letztes Jahr auch noch war, war, dass zwei Kliniken in der Region Hannover, die privatisiert wurden an der christliche Organisation, dann übergeben wurden, dass die auch gesagt haben, sie würden das nicht machen und nicht anbieten und sich dann da in der Zeit auch eine Lösung finden musste, wo dann externe Ärztinnen und Ärzte dort, das dann dort machen konnten. Aber erstmal haben die gesagt, nee, bei uns gibt es das nicht mehr. Seit wir hier die Betreiberinnen sind, machen wir das jetzt nicht mehr. Das ist auch eine Tendenz, die man auf jeden Fall beobachten muss, finde ich.
Ja, Entschuldigung, aber gerade jetzt auch mit dem Stärkerwerden der AfD, da muss man ja auch davon ausgehen, dass also christliche Organisationen, denen ihnen nahestehen, auch dafür ja schon auf die Straße gehen, dass eben Abtreibung wieder verboten wird. Und wir wollen uns also wirklich nicht wieder zurückentwickeln.
Als ich gelesen habe, die Verbot von Abtreibung, absolute Abtreibung in Nicaragua, geht so weiter, eine Vereinbarung zwischen Ortega und Kirche. Und Ortega hat akzeptiert diese Gesetze und dann Kirche dagegen hat ihn im Wahlkampf unterstützt. Ja. Das Kind gehört zu Frau. Das Bauch ist auch von Frau. Warum die Parlament muss entscheiden?
Ja, jetzt geht es etwas übergangslos zum nächsten Thema, aber ich hoffe, ihr schafft den Umschwung, ich auch. Es geht um eine Fahrradfahrt am 17.07. Die Friedensbüro und DFGVK hier in Hannover, im Wesentlichen in Limmer-Ahlem, gemacht haben. Im Rahmen der Vorbereitung und Unterstützung von Protesten gegen G20 in Hamburg. Wir haben uns um 11 Uhr auf dem Küchengartenplatz getroffen und haben dann über die in Linden bedeutende Textilindustrie gesprochen, die Gründung von Banken und Aktiengesellschaften und wir haben den damaligen Protektionismus thematisiert. Das heißt, Banken und Aktiengesellschaften zu Beginn des 19. Jahrhunderts, der Lindener Sammet, so hieß er damals und der war angeblich weltberühmt. Textil- und Schwerindustrie waren die Leitindustrien in Linden, wie es das zuvor auch schon in Großbritannien war. Interessant ist die Bedeutung von Finanzkapital, von Bankengründungen und der Entstehung von Aktiengesellschaften, die nach der ersten Phase der Industriegründungen deutlich wurde, als eben Familien nicht mehr genug Finanzmöglichkeiten hatten, Firmen alleine zu betreiben. Ein weiterer wichtiger Punkt war der Protektionismus gegenüber Großbritannien, der mit der Gründung des Zollvereins einsetzte. Es gab aber auch die Industriespionage, um vor allen Dingen von Großbritannien zu lernen. Das heißt, wir haben alle die Phänomene, die wir heute auch noch bei der Globalisierung haben, im 19. Jahrhundert, natürlich in einem geringeren Maß, aber für damalige Zeiten schon enorm, und finden die hier auch bei uns. Das Geschlechterverhältnis spielte in beiden Leitindustrien eine große Rolle. Der Maschinenbau war männlich geprägt, die Textilindustrie zu einem großen Teil weiblich, mit entsprechenden Vorverurteilungen sittenloser junger Frauen. Junge, ledige Frauen zogen vom Land in die Stadt und sie wurden von den Männern vielfach als Freiwild angesehen. In Verruf kamen allerdings die Frauen, nicht die Männer, zumal sich bei den Arbeitenden schnell eine Hierarchie zwischen Arbeitern und Arbeiterinnen einstellte und die Frauen zunehmend Zuarbeiten leisten musste, zusammen mit Kinderarbeit, mit Kindern, die es dort auch gab. Vom Küchengartenplatz sind wir dann als nächstes zu Hanomag gefahren. Dort war die Maschinenindustrie heimisch und unser Motto an der Station hieß: Am Krieg lässt sich so wunderbar verdienen. Die Hanomag war oder ist in dreierlei Hinsicht ein typischer Ort für die Betrachtung von Krieg und Faschismus. Einmal war sie ein Standort von Rüstungsproduktion, sie war auch ein Ort des Widerstandes und sie war ein Einsatzort von Zwangsarbeitern. Der Konzern, der immer größer wurde und der von Unternehmern geleitet wurde, aber dann auch irgendwann eine Aktiengesellschaft wurde, begann ab 1927 eine Umstrukturierung auf die Herstellung von Geschützen. 1936 betrug der Anteil der Rüstungsproduktion 50% des Gesamtumsatzes. Später wurden auch in den bis dahin noch zivilen Produktionsanlagen Panzer hergestellt. Die ständige Aufrüstung blieb der Belegschaft natürlich nicht verborgen. Bereits 1934 gab es die ersten Widerstandstätigkeiten, die sich bis 1935 hinzogen. Über weitere Widerstandstätigkeiten ist mir nichts bekannt. Ich weiß nicht, ob es sie gab. Es wurden Zwangsarbeiter eingesetzt. Ab 1941 waren es 200 ausländische Zwangsarbeiter. Am 01.01.1945 waren 36% der beschäftigten Zwangsarbeiter. Sie wohnten in Arbeitslagern in Linden-Ricklingen und auf dem Mühlenberg, sodass zu ihrer Ausbeutung im Betrieb noch lange Arbeitswege durch Eis und Schnee hinzukamen. Zahlreiche Arbeiter solidarisierten sich mit den Zwangsarbeitern und einige meiner interviewten Frauen haben mir erzählt, dass sie trotz Nahrungsknappheit ihren Männern doppelte Portionen Verpflegung in die Fabrik mitgaben, damit diese das an Zwangsarbeiter weitergeben konnten. Ja, und unser nächster Ort war am Schwarzen Bären. Da war bis vor kurzem die Filiale der Deutschen Bank. Sie ist es jetzt nicht mehr, das Schild hinkt da aber immer noch. Das alles ändert aber nichts an der Rolle der Deutschen Bank und anderer Finanzinstitute an der Finanzierung von Atomwaffenkonzernen. Umfassender als jedes andere deutsche Finanzinstitut unterstützt die Deutsche Bank Atomwaffenkonzerne. Sie hält entweder selbst oder treuhänderisch Aktien und Anleihen an 11 der untersuchten Firmen und hat 17 Atomwaffenkonzernen mittels Krediten oder mit der Ausgabe von Anleihen mit Kapital versorgt. Ich will hier jetzt nicht alle nennen, ich sage mal nur Boeing, Honeywell International, Northrop Grumman, Raytheon, Safran und Anleihen für die Airbus-Gruppe und Boeing. Sie hat Aktien gehalten an der Airbus-Gruppe, die halt immer wieder auftaucht, an BAE Systems und an verschiedenen anderen Firmen und an General Dynamics. Trotz der internen Rüstungsrichtlinien bei der Deutschen Bank, die die Finanzierung von direkten Transaktionen im Zusammenhang mit kontroversen Waffen, wie zum Beispiel Atomwaffen, untersagt, werden über die Ausgabe von Anleihen oder die Vergabe von Unternehmenskredite diese weiter finanziert. Ja, eine gute Rolle, die die Deutsche Bank und aber auch andere Banken dort haben. Als nächstes sind wir dann zur Fröbelstraße gefahren. Und in der Fröbelstraße Nummer 5 ist inzwischen eine ein Wohnprojekt von Leuten, die da versuchen, solidarisch zu leben. Und es sind auch verschiedene kleine NGOs dort untergebracht. Das Haus Fröbelstraße 5 hat sehr unterschiedlichen Zwecken gedient. Zunächst wurde es als Schule errichtet. 1927 wurde es zur weltlichen Schule, einer Schule, an der es keine Prügelstrafe gab, die nicht konfessionell war, die Mädchen und Jungen gemeinsam unterrichtete und bei der es eine gute Zusammenarbeit zwischen Schüler, Schülerinnen, Lehrkräften und Eltern gab. Diese weltlichen Schulen wurden insbesondere von der SPD unterstützt. 1933, unmittelbar nach der Machtergreifung, wurden alle weltlichen Schulen geschlossen, die Lehrkräfte entlassen, zum Teil auch verhaftet. Und das Gebäude wurde zu einem Lager für ausländische Zwangsarbeiterinnen umfunktioniert und es waren bis zu 400 Gefangene dort untergebracht. Eine bekannte Lehrerin, mit der ich auch ein Interview gemacht habe, Erna Blenke, hatte an einer weltlichen Schule in Hannover gearbeitet. Nicht in der Fröbelstraße, aber in einer anderen Schule. Sie machte nach ihrer Entlassung aus der weltlichen Schule mit zwei Genossen einen Erna Blenke Brotbringdienst auf. Dieser diente zum einen als Existenzgrundlage, sie hatten ja ihren Job verloren, war aber gleichzeitig auch ein illegales Instrument. Sie konnten also Flugblätter transportieren, Kontakte knüpfen und. Und das haben sie auch sehr intensiv gemacht. Kurz vor ihrer Verhaftung konnte Erna Blenke in die USA flüchten und ist dann nach 1945 wieder nach Deutschland zurückgekommen. Ja, es waren sehr verschiedene Orte, die wir angegangen sind, aber wir haben eben versucht, so ein weites Spektrum aufzumachen. Dazu gehörte auch die Situation der globalisierten Arbeiter und Arbeiterinnen heute. Dort hat im Allerweltsladen in der Limmerstraße uns eine der Frauen dort einen Bericht gehalten über die miserablen Bedingungen in der weltweiten Produktion von Nahrungsmitteln, über Kleidung bis zu anderen Artikeln des täglichen Lebens. Und teilweise lassen sich diese Arbeitsbedingungen mit den Arbeitsbedingungen im 19. Jahrhundert in Linden vergleichen. Teilweise sind sie allerdings noch viel, viel schlimmer. Uns wurde dann gesagt, dass es vor allen Dingen wichtig ist, mit dem Kauf von Fair-Trade-Artikeln und der Information über diese unterschiedlichen Artikeln und deren Herstellung dem Ganzen als Verbraucher und Verbraucherinnen entgegenzusteuern. Ja, dann wieder ein weiteres Thema. Wir waren auf dem Vössefeld-Friedhof anschließend. Der ist in der Nähe des Freizeitheim Lindens, allerdings jenseits der Schnellstraße. Und es geht um das Thema Männer, die nicht Soldat werden wollten. Auf dem Platz vor dem Rathaus in Hannover befand sich lange ein Gedenkstein für Deserteure des Zweiten Weltkriegs. Der Stein wurde bei der Neugestaltung des Platzes entfernt und wartet noch immer auf seine Wiederaufstellung. Am Waterloo-Platz wurden Soldaten durch die Militärgerichtsbarkeit verurteilt. In Hannover Fahrenwald, auf dem Gelände, wo sich heute die Emmich-Cambrai-Kaserne befindet, wurden sie hingerichtet und auf dem Vössefeld-Friedhof, dort, wo wir uns versammelt haben, in Hannover-Linden begraben. In jahrelanger Recherche wurden die Daten von 51 gehorsamsverweigernden Soldaten ermittelt, die aus Hannover kamen oder hier in Hannover hingerichtet wurden. Es gibt eine neue Studie, die noch auf viele weitere Männer hinweist. Die ist aber noch in der Entstehung und da werden wir bei Gelegenheit weiteres dazu sagen. Als nächstes dann Sklavinnenarbeit in der Conti-Rüstungsproduktion, das Frauen-KZ Conti-Limmer. Und dort gibt es inzwischen einen Gedenkstein für diese Frauen. Im hannoverschen Stadtteil Limmer befand sich auf dem Gelände der Continental-Gummiwerke von Anfang 1944 bis Anfang April 1945 ein Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme. Interniert waren dort über 1000 Frauen, untergebracht in zwei Baracken. Es handelte sich größtenteils um französische und polnische Häftlinge, die als Resistance-Angehörige oder als Aufständische oder als Zivilistinnen aus Warschau nach dem Warschauer Aufstand im September 1944 von den Deutschen gefangen genommen worden waren. Aber eben auch um Frauen aus Belgien, Luxemburg, der UdSSR und Spanien. Neben der Zwangsarbeit im Continentalwerk und in den Brinker Eisenwerken unter unmenschlichen Bedingungen wurde wurden sie dann auch zu Enttrümmerungsarbeiten im Stadtteil Lindenlimmer gezwungen. Dabei kam es auch zu Kontakten mit der hannoverschen Bevölkerung, denn die Häftlinge in den gestreiften KZ-Anzügen waren nicht zu übersehen. Es gab auch immer wieder Versuche von Menschen, die da an dem Lager vorbeigingen, etwas hinzulegen und sei es nur Äpfel oder was weiß ich. Aber das war natürlich, es waren Brotgruben in Wirklichkeit. So, das sind ganz viele Themen. Es tut mir leid, aber wir haben unseren Fahrradfahrerinnen auch diese verschiedenen Aspekte zugemutet. Als nächstes eben waren wir auf der Gedenkstätte in Ahlem und haben dort gesagt, eine Gedenkstätte ruft zur Wachsamkeit auf. Die Gedenkstätte Ahlem befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen israelitischen Gartenbauschule Ahlem. 1893 jüdische Jugendliche wurden hier in Gartenbau und weiteren praktischen Berufen ausgebildet. Jedenfalls wurde dieses Gelände zur Gestapo-Leitstelle in Hannover und von der Gestapo eben auch benutzt als Polizeiersatzgefängnis, und in der Endphase des Krieges wurde eine Hinrichtungsstätte dort eingerichtet und es sind 59 Gestapo-Häftlinge durch Erhängen ermordet worden. Wir haben dann vor Ort noch etwas zu Wunsdorf gesagt, aber zu Wunsdorf will ich jetzt hier nichts sagen, weil das eine Extrafahrt sein wird und die werden wir hier ankündigen und dann wird weiteres gesagt werden können. Ich möchte zum Abschluss nur ganz kurz etwas zum G20 sagen, weil darum ging es ja. Gericht kippt Verbot des G20-Protestcamps. Wie das Hamburger Verwaltungsgericht am Mittwoch erklärte, ist das polizeiliche Verbot des von G20-Kritikern und Kritikerinnen geplanten Protestcamps im Stadtpark unzulässig. Das heißt, dort gibt es einen Erfolg und ich denke, wir haben insgesamt in Hannover und dann wird demnächst in Hamburg viel los sein und es ist ganz wichtig, sich an den Protesten gegen den G20-Gipfel zu beteiligen.
Ich hätte gerne noch einen Veranstaltungshinweis gesagt, und zwar am 28. Juni, also in einer Woche, da gibt es eine Lesung eines sehr wichtigen Buches, wie ich finde. Exit Racism heißt das Buch, das ist der Buchtitel, und die Autorin liest daraus vor, das ist Tupoka Ogette. Ich hoffe, ihr seid dabei.
Am Freitag, den 2. Juni, ist in Berlin die Kampagne Sexarbeit ist Arbeit, Respekt, gestartet. Auf der Pressekonferenz sprachen verschiedene SexarbeiterInnen und feministische AktivistInnen zur aktuellen Lage der SexarbeiterInnen in Deutschland, welche sich in Anbetracht des Inkrafttretens des sogenannten Prostituiertenschutzgesetzes am 1. Juli 2017, also nächste Woche, immens verschlechtern wird. Im Aufruf zur Pressekonferenz schreiben die VertreterInnen der Kampagne: Wir starten eine Kampagne für die Menschenrechte der SexarbeiterInnen und fordern die Rücknahme des Prostituiertenschutzgesetzes, da die geplanten Maßnahmen SexarbeiterInnen nicht schützt, sondern kontrolliert. Unter dem Vorwand des Schutzes werden die Rechte und Möglichkeiten der Selbstbestimmung aller SexarbeiterInnen verschlechtert. Vielmehr sei die Trennung von SexarbeiterInnen mit und ohne deutschen Pass falsch, wie die VertreterInnen der Kampagne mit Nachdruck betonten, und auf die Solidarität untereinander haben sie auch hingewiesen. Staatliche Institutionen und mediale Diskurse verhindern es, zum einen Sexarbeit als erwerbliche Care-Arbeit anzuerkennen und verschieben zum anderen den Fokus immer noch einseitig hin zum Opferstigma. Die Sprecherin der Kampagne, Stephanie Klee, führte dazu aus: Wir kämpfen für soziale Gerechtigkeit. Das bedeutet für uns die vollständige Entstigmatisierung von Sexarbeit und die Gleichstellung von Sexarbeit mit anderen Erwerbsarbeiten. Wer Interesse an weiteren Infos hat und die Kampagne weiter beobachten oder verfolgen möchte, kann das unter sexarbeit-ist-arbeit.de tun. Zum Abschluss spielen wir jetzt noch ein Lied für euch, das Fachrunde ankündigt.
Das zweite Lied gehört zu Paris Angene. Sie studierte Musik im Iran und machte bald Weiterbildung in Musik in Italien, Österreich und Deutschland. Sie sang Oper in New York, San Francisco, Boston, München und Japan. Sie fuhr die Rekonstruktion der Volksmusik 1971 nach einem Autounfall. Verlor sie ihr Augenlicht, aber trotz ging sie weiter. Sie war auch Schriftstellerin mit 12 Büchern.
Und nach diesem Lied war es das dann für heute auf dem internationalen Frauensendeplatz von Radio Flora, Hannovers Webradio. Die Wiederholung dieser Sendung könnt ihr am kommenden Samstag um 15 Uhr hören. Und unsere nächste Sendung gibt es wieder am 4. Donnerstag im Juli. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.